Herzlich willkommen zu Hebammenkundig, dem monatlichen Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Mein Name ist Katharina Kern-Petri. Ich bin freiberufliche Hebamme, lebe und arbeite in Berlin und bin Mitherausgeberin der Zeitschrift Hebamme. Mein Gast ist heute die Hebamme Andrea Köpke. Sie ist Mitglied im Vorstand des Deutschen Hebammenverbandes und mit ihr spreche ich über die neue S3-Leitlinie Fetale Überwachung in der Schwangerschaft und welche Auswirkungen sie möglicherweise für die Praxis in der Schwangerenvorsorge hat. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Vielen Dank, freut mich, da zu sein.
Gerne. Andrea, kannst du die wichtigsten Punkte dieser Leitlinie benennen?
Ja, total gerne. Das ist die erste. Also erstmal hast du das ja schon gesagt, die Leitlinie beschäftigt sich mit den Schwangeren und die Leitlinie ist definiert für gesunde Schwangere, also im Low-Risk-Kollektiv. Das ist so die Zielsetzung und das Wichtigste, die wichtigsten beiden Dinge, die stehen tatsächlich auch gleich nutzerinnenfreundlich am Anfang. Da steht, im Low-Risk-Kollektiv sollte keine antepartuale Dopplersonografie im Rahmen der Überwachung durchgeführt werden. Und im Low-Risk-Kollektiv sollte kein antepartuales CTG geschrieben werden. Also diese beiden
hört sich gut an, ne?
Diese beiden Empfehlungen gibt es.
Also das sind so die Schwerpunkte.
Ja.
Und ich habe so gemerkt, als ich die Leitlinie mir jetzt in der Vorbereitung auf unser Gespräch angeguckt habe, dass ich erstmal gedacht habe, naja, also wenn ich mich mit dem Thema erstmal nicht beschäftigt habe und höre, da ist eine neue Leitlinie und da steht jetzt drin, im Low-Risk-Kollektiv soll kein antepartuales CTG geschrieben werden, würde ich jetzt mal sagen, für mich als freiberufliche Hebamme eine Verbesserung, oder?
Ja, würde man auch so denken. Und ich glaube, es ist auch eine Verbesserung, weil wir hatten ja schon eine Leitlinie zum CTG, die ist, ich kann es jetzt gar nicht aus dem Kopf sagen, die ist schon relativ alt gewesen. Also die ist jetzt überarbeitet. Und auch da kam raus, dass im Low-Risk-Kollektiv das CTG keine Verbesserung hat und im High-Risk-Kollektiv also keine Verbesserung hat fürs Outcome, aber dass die Interventionsrate sich erhöht. Also das wissen wir eigentlich schon lange. Und
genau, nichts Neues.
Genau, als ich das erste Mal gelesen habe, dachte ich, ach so, okay, wir haben eigentlich eine Leitlinie und in der steht das schon. Das sind, wie gesagt, schon ein paar Jahre her. Und das andere war, dass in der High-Risk-Population auch keine signifikanten Outcome-Verbesserungen erreicht werden. Also wenn man sich fetale Azidose anschaut. Was daraus direkt resultiert, ist eine ganz andere Frage, nämlich wie viele Low-Risk-Frauen haben wir denn in Deutschland? Und wenn wir uns die aktuellen Zahlen angucken, je nachdem auch, was klassifiziert man als Risiko, haben wir über 70% der Schwangeren in Deutschland, die als Risikoschwangere klassifiziert sind. Das ist erstmal eine riesig große Gruppe.
Das stimmt.
Wenn man sich überlegt, meine Güte, 7 von 10 Frauen sind Risikoschwanger, sind als Risikoschwanger erstmal gelabelt. So, da relativiert sich schon die Low-Risk-Population, sage ich mal. Das müssen wir uns, glaube ich, anschauen. Und das sieht auch, das hast du wahrscheinlich auch gesehen, wenn man sich diese Leitlinie sehr genau durchliest, dann kommt man immer an Punkte, bei denen man denkt, wie machen wir das denn jetzt? Was ist denn jetzt Low Risk? Und wie qualifiziert sich denn eine Frau für Low Risk? Indem sie nichts hat und keine Behandlung braucht oder indem wir alle Risiken angucken und die hat sie nicht? Ist ja auch ein Unterschied. Also schaue ich mir jemanden von Kopf bis Fuß an und schließe alles aus, um zu sehen, das hast du alles nicht und dann bist du gesund. Oder gehe ich erstmal per se davon aus, du bist gesund und wir lassen jegliche Art von Untersuchung, bis du uns beweist, dass du nicht mehr gesund bist. Ich weiß nicht, ob das jetzt verständlich war, aber das ist genau die Frage meiner Meinung nach, die sich stellt in unserem Hinblick auf, wie gucken wir Schwangere an.
Ja, und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch, stelle ich mir jetzt so vor, der Diskurs oder die Diskussion in dieser Leitliniengruppe gewesen, oder? Weil ich würde jetzt so ein bisschen überspitzt sagen, okay, wenn 70% aller Frauen bei uns als Risikoschwangere gelten, dann kann ich in so einer Leitlinie auch locker schreiben, dass die Low-Risk-Frauen kein CTG brauchen, ne? Weil sowieso die meisten eins kriegen. Also stelle ich mir vor, da gab es sicherlich einen Dissens. Und ich habe auch das, was da so niedergeschrieben ist, so verstanden, dass die Herangehensweise an den Risikobegriff so unterschiedlich ist. Wie du gerade gesagt hast, ne? Ist ein Unterschied, ob ich erstmal sage, da ist kein Risiko. Und wenn sich eins auftut, befassen wir uns damit. Oder wir gucken von vornherein oder finden sowieso, dass Schwangerschaft einfach schon mal ein Risiko ist. Ist nicht eigentlich auch dann schon der Begriff Low Risk falsch?
Wir haben ein Sondervotum dazu eingereicht und zwar genau aus dem Grund, nämlich zu sagen, Low Risk und High Risk, da kommt schon das Wort Risiko drin vor. Wenn ich aus der Perspektive der schwangeren Frau denke, wir wissen alle, glaube ich, wenn wir Schwangerenvorsorge machen, in dem Moment, wo man das Wort Risiko fallen lässt, da alarmieren wir die Frauen. Weil Risiko ist immer maximale Sorge darum, dass irgendetwas nicht regelrecht ist. Und Risiko ist erstmal was, was man nicht beherrschen kann unbedingt, was man nicht so richtig definieren kann und was einem erstmal aber eine unkonkrete Sorge macht. In der Schwangerschaft ist es ja so, dass die Frauen enorm sensibel sind, was ihre elterliche Sorge angeht.
Ja.
In dem Moment, wo der Risikobegriff so verwendet wird, hat man ja gleich den Eindruck, meine Güte, ich mache alles, um das abzuwenden. Auch wenn es ein kleines Risiko ist, möchte ich das möglichst minimieren. Deshalb ist dieser Risikobegriff, finde ich, ganz, ganz schwierig, weil das den Frauen dieses Bewusstsein nimmt, guter Hoffnung zu sein oder dass sie eigentlich gesund sind. Also man kann ja davon ausgehen, die meisten Frauen sind gesund und wir haben tatsächlich, auch wenn das vielleicht erstmal ein bisschen sperrig klingt, gesagt, also von den 3 Hebammenverbänden, die beteiligt waren, die Schweizerin, die Österreicherin und wir vom Deutschen Hebammenverband, wir wünschen uns eine Definition von besonderen bestehenden oder erworbenen medizinischen Gegebenheiten, weil das ein anderer Begriff ist als Risiko. Ne? Du bringst einen medizinischen Befund mit, um den kümmern wir uns. Aber sonst gehe ich davon aus, dass du gesund bist versus du hast ein Risiko. Finde ich, ist eine ganz andere Art und Weise, auch sprachlich damit umzugehen. Es sagt was ganz anderes. Und ich würde ganz gerne eine kleine Anekdote erzählen.
Sehr gerne.
Ich fand das total spannend. Ich habe letzte Woche mit einer englischen Kollegin gesprochen, die in der Klinik arbeitet in England. Und die machen da auch Schwangerenvorsorge in der Klinik.
Ja.
Und da kam eine Frau, eine deutsche Frau, die ihr zweites Kind erwartete und die ihr erstes Kind in Deutschland geboren hat und auch die Schwangerenvorsorge in Deutschland gemacht hat. Und sie sagte mir, diese Schwangere, die hat geweint, weil sie kein CTG bekommen hat. Die war total verzweifelt und hat geweint und hat gesagt, ihr kümmert euch überhaupt nicht um mich. Und es ist euch anscheinend auch völlig egal, wie es meinem Kind geht. Ich brauche ein CTG. Die englischen Kolleginnen haben sich angeguckt und waren so ein bisschen ratlos und waren so, ja, aber wozu denn? Weil wir überhaupt keinen Befund erheben können damit in der Schwangerschaft. Es gibt keinen Grund, bei dir ein CTG zu schreiben. Und letztendlich haben sie sich dann darauf geeinigt, aufgrund der psychischen Verfassung der Frau, der ein CTG zu schreiben. Aber es ist völlig unüblich, da CTGs zu schreiben in der Schwangerschaft.
Naja, interessant.
Das fand ich total spannend, weil ich diese Frau auch so gut verstehen kann.
Ja.
Weil wir ja sehr ein System haben, wo wir viel Interventionen machen und es auch viel einfacher ist, irgendwas anzuschließen und anzugucken und so, als ja, das ist einfach auch eine Haltung, die wir haben. Und ich finde, auch damit müssen wir uns auseinandersetzen. Es wäre jetzt auch totaler Quatsch zu sagen, wir schreiben jetzt erstmal bei niemandem mehr ein CTG. Ich glaube, da sind wir alle nicht reif für, um das mal so paternalistisch zu sagen.
Wahrscheinlich. Also weder die Hebammen noch die Frauen, ne? Also mir geht das auch so, dass ich oft das Gefühl habe, wenn ich eine Schwangere frage, wie geht's dir denn? Und dann sie als Antwort sagt, meine Gynäkologin sagt, es ist alles in Ordnung. Und ich könnte fies sein und sagen, das war nicht meine Frage. Ja, tue ich natürlich nicht. Und ich glaube, dass wir auch mit schwangeren Bashing nicht weiterkommen. Aber
gar nicht. Ist auch kein Bashing. Ich finde das völlig verständlich.
Genau. Ich finde das auch völlig verständlich. Aber insofern ist natürlich so eine Leitlinie auch ein guter Anlass, nochmal über unser Denken dann auch zu reflektieren, ne? Weil wir natürlich auch, zumindest die Hebammen, die jetzt nicht mehr ganz jung sind, damit auch groß geworden sind und das so machen. Mich würde noch mal interessieren, hat es denn da in dieser Leitliniengruppe bei der Erarbeitung darüber dann eine Diskussion gegeben? Also vielleicht stelle ich mir das auch alles viel zu romantisch vor und man kommt da gar nicht zu, weil man ganz viele Formalien und Studien und sonst was erarbeiten muss und die Zeit ist viel zu kurz.
Doch, also das ist schon so, dass es darüber einen Diskurs gibt. Es ist auch relativ klar, dass man so eine Diskussion natürlich aus verschiedenen Blickwinkeln führt.
Klar.
Es gibt ja auch ein Sondervotum der österreichischen Gynäkologen, in dem steht sehr genau drin, dass sie sich auf die antepartualen Empfehlungen beziehen für die CTG-Überwachung, die ich aber gar nicht finden kann. Trotzdem merkt man, dass es ein unfassbar neuralgischer Punkt ist, wenn man dieses Sondervotum liest.
Ja.
Da merkt man ganz klar diese Haltung, wir möchten uns nicht darauf verlassen, dass wir keine CTG-Überwachung haben.
Das stimmt.
Auch wenn die Evidenzen nicht dafür sprechen. Also ich habe mir das auch noch mal in Ruhe durchgelesen. Und das ist eine Perspektive, die kann man einnehmen. Aber ich glaube, es gibt zwei wichtige Aspekte. A, wir müssen mehr erforschen, wie es eigentlich ist, wenn wir weniger machen. Und das ist natürlich eine zutiefst unethische Forschung, sage ich jetzt mal. Ne? Also zu sagen, wie macht man das denn? Wie würde man das denn anstellen? Zu sagen, wir machen bei dir Auskultation, bei dir machen wir CTG, bei dir machen wir gar nichts. Weil natürlich haben wir das nicht. Das werden wir auch nie bekommen.
Ja, das geht ja eigentlich auch nicht wirklich.
Nein, das geht nicht wirklich.
Eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Die Grundlage unseres heutigen Gesprächs ist ein Vortrag, den Andrea Köpke auf dem Forum Hebammenarbeit in Leipzig gehalten hat und erneut im November in Mainz halten wird. Den Link zur Kongressanmeldung findet ihr in den Shownotes der Episode. Und jetzt weiter viel Spaß mit dem Interview.
Wir wissen aber, in Österreich wird eigentlich kein antepartuales CTG geschrieben, denn fetales Outcome ist gut. Ja. In UK wird keine CTGs geschrieben in der schwangeren Vorsorge. Die haben gutes Outcome. Skandinavische Länder genauso. Da kann man sich schon relativ gut drauf verlassen. Ich glaube, das ist aber was, wo wir alle gemeinsam und auch alle Berufsgruppen mit breiter Brust sagen müssen, das ist unsere Leitlinie. Wir versuchen das jetzt mal. Ich kenne tatsächlich, wenn ich mir die Schwangerenvorsorge angucke, in Deutschland fast keine Frau, die kein CTG kriegt. Ich kenne auch extrem wenig Frauen, die vorgesehene Anzahl an Ultraschalluntersuchungen haben, sondern deutlich mehr als das. Und es gibt auch tatsächlich Auswertungen von Krankenkassendaten dazu. Die aktuellste, die folgt in diesem Sommer. Das weiß ich aus sicherer Quelle. Egal, welche Auswertung man sich da anguckt, die Barmer hat da sehr, sehr gute Zahlen. Da sieht man immer, dass unfassbar viel Ultraschall und viel CTG gemacht wird, was diesen ganzen Prozess sehr befördert. Und das meine ich wirklich nicht als Bashing. Ich würde sagen, die Hebammen, wenn sie könnten, würden genauso viel igeln. Alles das, wo man seine wirtschaftliche Existenz mit sichern kann. Wenn das ein Anreiz ist, dann ist das ein schlechter Anreiz für medizinische Behandlung, meiner Meinung nach. Und das ist ein Problem in der Schwangerenvorsorge. Und damit meine ich gar nicht eine gemeine Unterstellung, sondern das ist was, das hat sich einfach über die Jahre hin entwickelt. Und die Frauen fordern es ja auch ein. Die sind es ja auch gewohnt, zum Teil, und auch die Partner, die einfach gerne Anteil haben, daran Ultraschall zu sehen, versus wo ist eigentlich hier die medizinische Notwendigkeit. Und ich kann das nur so im Mittel sagen, wenn ich mir angucke, wie viele Ultraschalluntersuchungen werden gemacht, wie viele CTGs werden geschrieben, auch Frauen, die eine völlig normale Schwangerschaft haben, ohne besondere Befunde, dann sind das in der Regel sehr, sehr viele. Und ich glaube, wir brauchen eine S3-Leitlinie, die sich mit den Evidenzen von Schwangerenvorsorge beschäftigt und die uns allen, und damit meine ich jede Berufsgruppe, wirklich eine ganz klare Idee gibt, was wo es sich lohnt, was zu tun und vor allen Dingen, wo es sich lohnt, was zu lassen. Und das ist eine ganz klare Forderung von nicht nur vom Hebammenverband, sondern von vielen anderen Verbänden, auch von Motherhood, zu sagen, wir müssen uns mal die Untersuchung in der Schwangerschaft angucken und wir müssen uns wirklich mal anschauen, wie begleiten wir eigentlich Schwangere, um dem ganzen Rahmen zu geben, der für alle eine Rechtssicherheit hat, ja, der für alle eine Evidenzbasierung hat und der auch die Patientinnen mit einbezieht. Das finde ich auch ganz, ganz wichtig, der auch eine Patientin-Perspektive hat.
Auf jeden Fall. Das ist ja, fand ich jetzt, vielleicht ist das normal, aber ich fand das jetzt bei der Leitlinie auch interessant, dass die ohne PatientenvertreterInnen entstanden ist. Die Begründung ist irgendwie, ich sag jetzt mal, die haben da keine Ahnung von, oder, also, ist jetzt sehr salopp gesagt.
Nein, das war tatsächlich ausdrücklich gewünscht, aber es ist tatsächlich so, Katharina, es gibt niemanden manchmal.
Ah, okay.
Also, genauso wie es im DHV und in der DGHWI oft schwierig ist, wenn man aufruft, wer möchte mitarbeiten, wer sieht sich ausreichend kompetent, wer hat Zeit, ne, seine Expertise einzubringen, ist es bei den Elternvertretungen auch so. Und wir haben tatsächlich als große, große Gruppe nur Motherhood. Die haben ja unfassbar gute Arbeit geleistet bei der S3-Leitlinie Vaginale Geburt am Termin. Und es ist also ganz im Gegenteil, anders als früher. Es ist von allen, also wirklich von allen total wünschenswert, dass eine Patientenvertreterin mitmacht. Aber es gab schlicht keine.
Okay, da war mein Eindruck falsch. Ich denke trotzdem, das fand ich, hat mir gut gefallen, dass das der DHV das auch nochmal in seinem Sondervotum geschrieben hat, dass der Betreuungspfad, wie ihr das nennt, in der Schwangerschaft mit der Schwangeren kommuniziert wird. Also ich glaube schon auch, dass das viel vorkommt, aber für meine Einschätzung noch zu wenig, dass das immer wieder kommuniziert wird. Und ich glaube, das hängt zusammen mit dem, was ihr auch geschrieben habt, dass eben diese Einteilung in High Risk und Low Risk nicht so was Festzementiertes ist, sondern ja etwas ist, was sich in beide Richtungen während der Schwangerschaft ändern kann. Ne? Also das, da habt ihr ja von Prozessdynamik in beiden Richtungen gesprochen.
Danke, genau, dass du das nochmal sagst, weil ich finde auch, das ist ein wahnsinnig wichtiger Aspekt, weil ich kenne eigentlich nur den Weg, man hat keinen hohen Betreuungsbedarf, es entwickelt sich was und das entwickelt sich nie wieder zurück. Sprich, wenn man in der High-Risk-Gruppe ist, bleibt man da drin. Dann hat man eben genau das nicht, dass man immer wieder hinterfragt, wie ist diese Schwangerschaft eigentlich gerade einzuschätzen?
Hat sich das verändert?
Genau. Sind wir wieder bei der Normalität angekommen oder haben wir tatsächlich noch einen erhöhten Betreuungsbedarf oder Behandlungsbedarf? Und ganz oft, das wissen wir ja, haben wir den nicht. Wenn eine Frau eine Blutung hat in der Schwangerschaft, in der Frühschwangerschaft vielleicht, dann hat sie die nicht dauerhaft. Oder wenn eine Frau, keine Ahnung, diese sogenannte Weißkittelhypertonie hat. Also alle Befunde, die mal auffällig waren, heißen ja nicht, dass sie für immer auffällig bleiben. Und ich glaube, das muss man sehr genau kommunizieren und auch sehr genau immer wieder selber hinterfragen, wo stehen wir hier eigentlich?
Und das ist sicherlich auch ein, genauso wie dieses davon wegkommen, so viel zu tun, ist das, glaube ich, keine Frage von Evidenzen, sondern eine Frage von Systemwechsel, ne? Weil das finde ich schon frappierend, dass eben dann zum Beispiel die österreichischen GynäkologInnen sagen, wir wissen, die Evidenz ist so und trotzdem halten wir daran fest. Das finde ich schon irre, ne? Weil man ja bei jeder anderen Gelegenheit sagen würde, nee, wenn die Evidenz in die Richtung zeigt, dann ändern wir das auch, ja?
Aber nichts machen ist immer total schwierig versus was machen. Also jedes Mal, wenn wir uns überprüfen können mit einem Gerät, glaube ich, fällt uns das einfach. Das haben wir ja auch bei der Geburtseinleitung. Also ich muss so ein bisschen lachen, weil das war so, als diese Leitlinie kam mit, wir müssen jetzt ET plus 10 alle Frauen einleiten. So ungefähr, es stand da nicht mal so. Aber so wurde es ja wirklich deutschlandweit fast umgesetzt. Ja. Und zwar von Tag 1. Wir fangen jetzt an, hier alle Frauen sofort einzuleiten. Jetzt gibt es eine neue S2K-Leitlinie-Geburtseinleitung, die deutlich differenzierter ist. Das Rad zurückzudrehen, fällt viel schwerer.
Ja.
Also da könnte man ja sagen, herrlich, Jubel. Wir sind jetzt, wir können das viel entspannter angehen alles. Das zurückzudrehen, fällt vielen Kliniken viel schwerer als diese interventionsreichen Geburtseinleitungen ab Tag 10 durchzuführen. Das fand ich total irre.
Das stimmt. Und es wird wahrscheinlich eben in der Schwangerschaft ähnlich sein, ne? Dass es sich für sowohl für die Schwangeren als auch für die GynäkologInnen und die Hebammen irgendwie ja dann doch besser anfühlt, was zu tun, als gefühlt nichts zu tun. Da ist so meine Frage, wie kriegen wir denn diesen Systemwechsel hin? Also das ist ja was ich dann schon auch in der Ausbildung irgendwie niederschlagen müsste. Aber ich will es jetzt gar nicht nur auf den Nachwuchs und die jungen KollegInnen schieben, sondern auch so für uns. Wie kriegen wir das hin?
Ich glaube also tatsächlich, dass es ein interprofessionelles Verständnis davon braucht. Dass Intervention deutlich mehr gerechtfertigt werden muss, also dass man wirklich beweisen muss, dass eine Intervention besser ist, als nichts zu tun und ein besseres Outcome hat, dass wir diese Beweisumkehr umdrehen, dass wir alle nicht mehr diese rechtlichen Konsequenzen von du hast nichts gemacht fürchten müssen. Also das heißt, dass ich wirklich mit einem sehr guten Gewissen mich auf eine Leitlinie berufen kann und sagen kann, ein CTG ist in dieser Situation nicht angezeigt gewesen und das macht auch kein verbessertes Outcome. Dann die Zusammenarbeit und das Verständnis von Schwangerschaft ist, glaube ich, wichtig. Auch das den Schwangeren zu kommunizieren und zu sagen, wir haben davon tatsächlich keinen Benefit. Das auch wirklich zu vertreten, auch unser Gesundheitssystem tatsächlich mehr dahin zu entwickeln, dass wir Beratung, also in der Schwangerschaft brauchen wir ja viel Zeit für Beratung, Information, für Zuhören, Lebenssituation. Also was wir ja sehr gut machen, ist das High Risk, also Risiken stratifizieren, Risiken rausfinden. Aber das, was wir eigentlich viel zu wenig machen, meiner Meinung nach, ist Information, Lebensumstände, Lifestyle, Begleitung. Also was tatsächlich auch Faktoren sind, die positive Ressourcen bei den Frauen freisetzen. Das eine ist ja darauf zu gucken und zu sagen, welche Krankheit könntest du haben, was müssen wir ausschließen oder zu sagen, was bringst du mit, wie können wir dich positiv unterstützen, damit du eine glückliche und gesunde Schwangerschaft überlebst. Zwei unterschiedliche Perspektiven. Ich glaube auch, da haben wir in Deutschland noch einen weiten Weg vor uns, eine evidenzbasierte Schwangerenvorsorge und auch eine interprofessionelle Schwangerenvorsorge, nämlich mit Hebammen und mit Gynäkologen. Also überall da, wo diese Modelle laufen, und ich habe selber in einem gearbeitet 10 Jahre lang, sind die Frauen total zufrieden. Wir haben wunderbare Zahlen. Und meiner Meinung nach ist das eine Betreuungsform, die sollten wir absolut anstreben, dass Frauen wirklich im Wechsel gesehen werden in der Vorsorge von Hebammen und von Gynäkologinnen, weil unsere Perspektiven und Arbeitsschwerpunkte sind einfach ganz andere. Ja. Und das heißt nicht, dass die einen besser und die anderen schlechter sind, aber ich glaube, das Verhältnis von Hebamme und Gynäkologin in der Vorsorge deutlich zu verändern. Wir haben im Moment, ich meine, die Barmer-Zahlen sind 5% der schwangeren Frauen haben eine oder mehr Vorsorgen bei der Hebamme. Das sind extrem wenig.
Ja, das stimmt.
Und ich glaube, dass, also wir Hebammen sind ja dazu ausgebildet, physiologische Verläufe zu begleiten, und dann sollten wir es tatsächlich auch tun.
Aber es wird wahrscheinlich so sein, eben wie du sagst, da ist noch ein langer Weg. Ich finde auch da ein Punkt in dem Sondervotum zeigt ja, dass da eigentlich in der Leitlinie auch Vorsorge durch Hebammen explizit genannt werden müsste, und das ist es nicht. Und man sieht ja auch an den Auseinandersetzungen, die es zwischen Gynäkologinnen und Hebammen gibt, dass das noch schwierig ist, was schade ist, weil ich glaube, dass man sich da gut ergänzen könnte. Aber da kommt natürlich schon auch sehr der wirtschaftliche Faktor mit rein, ne? Ist es wahrscheinlich auch der Hauptgrund?
Ich glaube zum Teil, und wie gesagt, ich finde das nachvollziehbar, wirtschaftliche Existenz, das ist überhaupt kein Thema. Und ich glaube, wir brauchen da eine andere Finanzierung dieser schwangeren Vorsorge insgesamt. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass das Verständnis von Schwangerschaft in beiden Professionen ein unterschiedliches ist. Wenn ich davon ausgehe, wenn ich auf eine Schwangerschaft gucke und sage, ich muss mir eine Schwangerschaft angucken unter dem Aspekt, zu gucken, gibt es ein Risiko und dann muss ich das finden, dann habe ich natürlich eine berechtigte Sorge, wenn jemand sagt, nee, ich glaube erstmal, da ist kein Risiko, dass was übersehen wird.
Ja.
Das ist wirklich was, da müssen die Berufsgruppen miteinander ins Gespräch gehen. Und natürlich auch zu wissen, und das ist mir in jeder Diskussion auch immer sehr wichtig, zu sehen, welche Rolle habe ich hier eigentlich? Welche Rolle hat die Hebamme, welche Rolle hat die Gynäkologin? Und das auch nochmal ganz stark gegeneinander abzugrenzen und zu sagen, das ist meine Rolle, das ist deine Rolle, hier ist unsere Schnittmenge, und diese Schnittmenge auch gut zu bespielen. Das gilt auch in der Klinik natürlich für einen Hebammenkreissaal, dass man sagt, das ist eine physiologische Geburtshilfe, die können wir Hebammen abbilden. Das ist der Bereich der Pathologie, den bilden wir gemeinsam ab, und dann haben wir eine Schnittmenge, da müssen wir uns drüber unterhalten und Konsultationen machen oder aber uns gegenseitig zu Rate ziehen und dann auch immer sehen, wo stehen wir gerade mit einer Geburt. Das ist genau, meiner Meinung nach, genau dasselbe. Ja. Und da sind wir ja auch gerade dabei, da andere Strukturen zu etablieren. Ja. Das wird dauern, aber das andere ist, ich glaube, wir können gar nicht anders, als die Ressourcen, die wir an Fachkräften haben, vernünftig zu nutzen. Also ich glaube wirklich, in ein paar Jahren können wir uns gar nicht erlauben, die ganzen Hebammen, die wir ausbilden, nicht in der Schwangerenvorsorge einzusetzen, weil wir gar nicht so viele Fachärztinnen mehr haben.
Eben, eigentlich sollte dieser Umstand, so traurig er in anderen Aspekten ist, uns eigentlich helfen, da über ein anderes neues System nachzudenken, ne? Mhm. Und ich denke, da ist sicherlich so eine Mischung gefragt aus fachlichem interdisziplinären Austausch. Die Berufspolitik kommt da ins Spiel, finde ich.
Total.
Dass man da immer wieder einfach auch die Politik eben auf den Plan ruft und sagt, ihr müsst uns da unterstützen, ne? Weil solange da eben wirtschaftliche Interessen mit reinspielen und man sieht, dass eben so eine S3-Leitlinie von der Qualität geht ja gar nicht höher, ja, was Erfreuliches eigentlich ist und trotzdem
total
gleichzeitig wieder was manifestiert, was wir eigentlich hinterfragen sollten.
Ja, also kann ich dir nur recht geben. Wie gesagt, also unser Sondervotum zieht ja genau daraufhin ab, ne? Zu sagen, die Hebammen sind ein wichtiger Teil der Schwangerenvorsorge. Was wir hier definiert haben für eine gesunde Schwangere, das sollten wir konsequent umsetzen. Und wir müssen das Kollektiv der gesunden Schwangeren erhöhen, dringend in Deutschland. Also beziehungsweise, wir müssen uns auch darüber unterhalten, wie wir diesen Zustand überhaupt benennen.
Genau.
Und das Bewusstsein, eine Schwangerschaft ist ein in der Regel etwas, was einem viele Ressourcen geben kann als Frau, was wirklich ein kraftschöpfender Prozess und ein positiver Prozess ist, der möglichst ohne Angst und ohne Sorge sein sollte, den sollten wir tatsächlich unserer Meinung nach deutlich in den Vordergrund heben. Und ich halte die Hebammen dafür für die absolut prädestinierte Berufsgruppe. Und das hat nichts damit zu tun, dass wir besser sind, sondern wir füllen einfach die Betreuung der physiologischen Schwangerschaft aus. Dafür sind wir ausgebildet. Und ich glaube, die Akademisierung wird uns helfen, mehr Augenhöhe zu erlangen. Also das ist einfach grundsätzlich total positiv, dass wir mehr Augenhöhe haben werden, auch was unsere Kompetenzen in der Schwangerenvorsorge angeht.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist auf jeden Fall zu hoffen. Und ja, das wäre nochmal sozusagen meine Klammer zum Schluss, dass ich so jetzt aus dem Gespräch mitnehme. Es ist sicherlich für jede von uns auch sinnvoll, ihren Risikobegriff in der Arbeit einfach auch nochmal zu hinterfragen. Auch wie gehe ich da selber so für mich mit um? Aber eben auch, ja, zu lernen. Und da hast du vielleicht noch eine Idee zu lernen, wie können wir sowohl in der Zusammenarbeit mit den Gynäkologinnen als auch mit den Schwangeren da zu einer neuen Sichtweise kommen?
Ich glaube wirklich wir halten uns ja gerne an Regeln. So, und die Regeln, ein paar Regeln aufzustellen zu was ist eigentlich evidenzbasierte Schwangerenvorsorge, das halte ich für einen ganz wichtigen Schritt. Und auch tatsächlich Kongresse, in denen Hebammen und Gynäkologen tatsächlich zusammen sind. Und wirklich auch, und ich glaube, aus dem Ausland kommt da viel Gutes, zu sehen, wie macht ihr das eigentlich? Ja. Und was habt ihr denn eigentlich für Zahlen? Und wie erfolgreich seid ihr denn damit? Und ich glaube, das wäre sehr erhellend.
Ja.
Das wäre einfach sehr erhellend, also sich auf die Fakten zu konzentrieren und auch zu sehen, wir sind keine konkurrierenden Berufsgruppen. Wir tun unterschiedliche Dinge und jede davon hat ihre Berechtigung. Und in der Mitte sollte eine frauzentrierte Schwangerenbegleitung stehen. Und meiner Meinung nach hat frauzentriert immer damit etwas zu tun, informierte Entscheidungen zu treffen, eine gemeinsame, also ein Shared Decision Making zu machen. Also ich habe die Informationen, die ich brauche, um die Entscheidung zu treffen, die mir in dieser Situation gut tut. Und dazu gehört auch eine Haltung, glaube ich, zu haben, die erstmal davon ausgeht, dass eine Frau die Expertin ist für ihre Schwangerschaft und auch die größte Ressource für ihre Schwangerschaft.
Und das ist sicherlich was man sich immer wieder sozusagen vor Augen führen muss, dass man es selber auch sich klar macht. Ne? Ich glaube, da sind wir ja auch gefährdet, dass wir dann sagen, so, wir sind hier die Fachfrau.
Total.
Dass man die Frauen dahingehend von Anfang an bestärkt. Ja. Ja, ich hoffe, dass uns das gelingt. Vielen Dank für das Gespräch, Andrea. Ich denke, wenn wir das so sehen, dass die Leitlinie durchaus ihr Gutes hat und dass wir aber auch uns trauen, nicht vor lauter Ehrfurcht, dass da jetzt so eine vielleicht gute Leitlinie entstanden ist, trotzdem zu sagen, wir müssen daran weiterarbeiten und wir müssen bestimmte Begriffe auch hinterfragen und eben eine Leitlinie zur evidenzbasierten Schwangerenvorsorge wäre doch ein tolles Zukunftsziel.
Mhm. Hoffentlich in nicht allzu weiter Ferne. Und ein Satz vielleicht noch zu dem, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, wir müssen uns auch trauen, unsere eigenen Definitionen in die Welt zu geben.
Auf jeden Fall. Ja. Und das an verschiedenen Orten. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, dass du in deinem Job im Berufsverband, wo du das eben einfach auch in verschiedenen Gruppierungen tun kannst und auf Kongressen, aber eben auch jede einzelne Hebamme, die das immer wieder auch im Gespräch mit KollegInnen, mit GynäkologInnen auch weitertragen kann. Also ich glaube, da dürfen sich viele Hebammen einfach auch trauen, in jedem Fall.
Ja.
In diesem Sinne sind wir mal optimistisch. Ich danke dir sehr für das Gespräch, liebe Andrea.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war Hebammenkundig, der monatliche Thieme-Podcast für Hebammen und alle, die es werden wollen. Danke, dass ihr uns heute zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über eine 5-Sterne-Bewertung. Abonniert uns über Spotify, Apple Podcast oder wo ihr eure Podcasts am liebsten hört.